Hallo Leute und vor allem moin moin zur heutigen Episode. Wie letzte Woche versprochen, geht es diesmal in den hohen Norden, in einer meiner persönlichen Lieblingsstädte Deutschlands, nach Hamburg. Und für alle, die neu hier am Start sind, ganz kurz noch. In dieser Podcast-Staffel geht es darum, wie ich, Uwe Lerch, als Mitbegründer des Rockhard-Magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Kommt also mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und quasi physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Informationen in den Shownotes. Seit den 60ern ist Hamburg nicht nur bekannt für leckeren Fisch, weitgereiste Seemänner und billigen Sex, sondern auch für ordentlichen Rock'n'Roll. Einst waren es die Beatles, die den Ruf der Rock City in der Star-Club-Zeit begründeten. In den 70ern spielte nicht nur bei Onkel Pö eine Rentnerband seit 20 Jahren Dixieland, sondern ein gewisser Udo Lindenberg schaffte es mit seinem Panikorchester als einer der ersten, Rockmusik mit deutschen Texten populär zu machen. Aber in den 80ern floss aus St. Pauli das Schwermetall in den Hamburger Hafen und ab da krachte es in der Elbmetropole wesentlich lauter zwischen den großen Pötten. Allen voran die Keimzellen von Running Wild und Halloween, die wir heute bei unserem kurzen Abstecher beleuchten. Während das Ruhrgebiet flächenmäßig überlegen war, so konnte Hamburg vor allem durch seine außergewöhnlich intensive Clubszene eine Vielzahl von guten Musikern hervorbringen. Bereits Ende der 70er formierte der junge Rolf Kasparek seine erste Band.
Ja, wie bin ich Musiker geworden? Also angefangen hat das Ganze für mich natürlich erstmal mit der Liebe zur Musik, das war ganz klar. Ich habe schon mit 11 meine Eisenbahn verkauft, um mir eine Gitarre zu kaufen, meine erste E-Gitarre. Und die Band gegründet wurde praktisch, das war eine Schülerband. Also wir waren 4 Schüler, wir wollten halt Musik zusammen machen irgendwie und auf dem Pausenhof haben wir einfach die Band gegründet. Das war, glaube ich, so irgendwann 77 muss da gewesen sein. Und wir haben dann halt angefangen mit dem zu spielen, was wir hatten. Also ich hatte mir da schon ein Amp gekauft, ich hatte auch schon eine Gitarre, eine bessere. Und das hat sich dann so entwickelt und dann gab es auch wieder Line-Up-Wechsel, die Band rein und raus und so, wie gesagt. Dann 79 irgendwann wurde es dann zu Running Wild. Weil eben neue Besetzung, andere Leute und so, dann wurde es auch ernsthafter. Wir hatten dann auch schon besseres Equipment und so und bessere Gitarren. Und haben wir das auch schon sehr ernst genommen. Also wir haben dann ein paar Gigs gespielt, so in Jugendzentren, kleinen Clubs und so in Hamburg halt, so Umgebung. Und waren so die erste Band, die so richtig nach Metal klang und mit Leder auftrat und Nieten und so weiter. Das haben wir schon sehr früh gemacht, so 79 und so haben wir das schon gemacht. Und haben uns dann auch schon angefangen, über Pyrotechnik sozusagen zu erkunden, was kann man da machen und was kann man leisten. Also halt so und das Ganze dann irgendwie angefangen. Wir hatten das Glück damals, dass wir so ein Grund haben, und was kann man machen, so Blitze und alles. Und er hat uns dann auch, er hat auch so ein bisschen bald geholfen, hat uns das Material besorgt, hat gesagt, was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen und hat gesagt, wie wir das alles aufbauen müssen. Hasche war Elektriker, also gelernter Elektriker, also er konnte praktisch diese ganzen Sachen verkabeln, das alle machen. Das heißt also, jeder hatte da in der Band irgendwo seine Aufgabe. So, und das war dann irgendwie so eine ganz gute Sache, dass wir das dann auf die Bühne bringen konnten. Irgendwie.
War denn der Wunsch, Musiker zu werden, vorrangig beim Hamburger Jungen?
Ja, ich habe eine Lehre als Bauzeichner angefangen, weil ich eigentlich Richtung Grafik gehen wollte. Also wie gesagt, wenn ich jetzt kein Musiker geworden wäre, würde ich Cover machen. So, das war so meine zweite Schiene, weil ich eben auch künstlerisch interessiert war. Das war einfach so eine Ausweichsache, weil die Schule damals für Grafik, Design und sowas, das wäre einfach so teuer gewesen, wenn meine Eltern sich nicht leisten können. Also habe ich erstmal geguckt, erstmal so eine Lehre, so eine Grundlehre zu machen, um mit den Sachen umzugehen. Aber das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe das nach einem halben Jahr abgebrochen und mich dann entschieden, mein Abi nachzuholen und habe dann ein halbes Jahr bei Manpower irgendwie gearbeitet, so als Zeitarbeiter. Und davon habe ich mir halt dann einen Marshall-Turm, eine Gibson-Gitarre, also dann noch eine Stufe obendrauf praktisch so. Das habe ich mir dann davon erarbeitet sozusagen. Also das war dann so die Grundausstattung, die man hatte, um dann loslegen zu können.
Wie hat sich dann die Hamburger Heavy-Metal-Szene konkret entwickelt? Noch einmal Rolf, der mittlerweile zu Rock'n'Rolf wurde.
Das fing schon so Ende der 70er an. Das waren aber jetzt nicht die Bands, die es dann letztendlich geworden sind, außer jetzt Running Wild. So, also die wir so kannten in unserem Umfeld. Das ging, glaube ich, so wirklich direkt Anfang der 80er Jahre los. So, dann hörten wir da von einer Band, die hieß Iron Fist, der irgendwie der Vorgänger von Halloween, noch mit Pete Silk und Kai Hansen. Und so, die haben wir dann im Jugendzentrum gesehen, die fanden wir sehr gut halt. Und so, was denn da so alles passierte, wo dann, wie gesagt, sich nachher Halloween draus entwickelt hatte und so. Und man hat sich dann im Stadtpark immer getroffen, es gab eine richtige Szene, da hat man sich am Wochenende im Stadtpark getroffen, da wurde man natürlich vertrieben von der Polizei, weil alle hatten Angst vor den Jugendlichen, die da Bier tranken und Musik hörten und so. Obwohl wir da eigentlich nicht randaliert haben. Also es ging einfach darum, sich irgendwo treffen zu können. Und nachher war das dann im Sound, das war ein ganz wichtiger Club, der war irgendwo in Wandsbek, den gibt es doch schon lange nicht mehr. Und da war immer, ich glaube, ich weiß nicht, welchen Tag das war, aber es gab so einen Metal-Abend. Und da hat man sich dann halt getroffen. So auch die Bands, Kai war da, wir waren da und so. Daher kannte man sich dann irgendwie auch. Und das hat sich dann immer so weiterentwickelt und dann kamen auch immer mehr Leute dazu. Und wir haben dann irgendwann, das muss so 83 gewesen sein, glaube ich, dann eine Show gespielt und hatten echt 450 zahlende Leute. Für eine Amateurband, eine ganze, ich hatte nicht mal ein Demo auf dem Markt oder eine geschweige denn eine Platte oder sowas. Das war, da fing das so an, dass praktisch auch so eine richtige Szene entwickelte, die auch aus Fansicht Interesse hatte daran. Also jetzt nicht nur die Bands, die sich immer so trafen oder so, sondern auch so eine richtige Fanszene sich entwickelte.
Besagten Kai Hansen besuchte ich damals in seinen Hamburger Hammerstudios, welche tragischerweise kurze Zeit später durch einen Großbrand zerstört wurden. In unserem Gespräch erinnerte sich über seinen Start als Mucker so.
Sagen wir mal, das, was ich an Entwicklung mitbekommen habe, beschränkte sich natürlich erstmal darauf, dass man sowieso erstmal Fan war. Und dementsprechend dann auch das dementsprechende Outfit sich zugelegt hat, also einfach angefangen hat, Ketten, Leder, Nieten, Kurten, so ein Kram. Ne? Ich hatte damals einen Manta A. Ja, in Schwarz. Sehr geil. Und die Szene hat sich eigentlich so an bestimmten Locations getroffen und da gab es nicht viele. Also es gab in erster Linie das Hamburger Sounds damals und da war eigentlich so der Hauptpunkt, der Haupttreffpunkt. Donnerstag immer Metal-Tag und Freitag, Samstag wurde auch Metal gespielt. Also nicht so hauptsächlich, aber schon genug, dass man da hingehen konnte. Das heißt also, da haben sich getroffen. Dann gab es natürlich auch noch so eine Harburger Clique, die halt auch immer irgendwelche Veranstaltungen gemacht haben. Und dann gab es natürlich auch ein paar Bands inzwischen schon. Es gab damals, weiß ich, an wen erinnere ich mich, so Mania. Und dann gab es natürlich noch so die Übungsraumszene, die halt so vor sich so ein bisschen auch versucht hat, irgendwie Fuß zu fassen. Ja, das kam ja, genau, das kam dann ja auch noch. So Running Wild waren ja auch schon aktiv irgendwie. Die haben auch schon so in Gemeindezentren gespielt und so. Und ich damals eben halt auch schon so mit meiner Urkombo Gentry oder auch Second Hell oder Iron Fist. Wir haben uns so ab und zu mal umbenannt. Und da hat man halt schon so ein bisschen versucht, Fuß zu fassen. Running Wild waren schon so ein Schritt weiter. Also die hatten zum Beispiel schon so aus dem Baumarkt so U-Leisten um Schlagzeug drumherum, wo sie dann Brandpaste reingemacht haben. Und das war natürlich schon mal sehr beeindruckend für so eine Nummer. Ne? Ja, Mania gab's. Blast Furnace. Also es gab so einen Haufen Bands, die so ein bisschen im Untergrund rumgedümpelt haben und versucht haben, irgendwie weiter nach vorne zu kommen. Mania waren eigentlich schon auch schon so ein Schritt weiter. Ja, und dann gab es dann irgendwann Halloween.
Halloween wurden zum Hamburger Exportartikel Nummer 1 im deutschen Metal. 1984 aus Musikern verschiedener Bands der Rock City gegründet, katapultierten sich mit ihrer Mini-LP und kurz danach mit ihrem ersten Album Walls of Jericho in die vorderste Abteilung deutscher Power-Metal-Arbeit. Markus Großkopf und Michael Weikert hatten noch etwas Erinnerungsvermögen an die Frühphase und ihre Kollegen damals.
Wir hatten ja gab Running Wild, da gab es noch Iron Angel, ne? Was gab es denn noch so? Und Halloween und naja.
So viel war das dann irgendwo auch nicht mehr. Dann gab es noch Roy Last Gruppe, das war kein Metal.
Nee, und Ocean, das war auch mehr Hard Rock, aber die hatten damals schon irgendwie LPs sogar.
Die machten, Aufnahmen dann, und die so, machten ne? dann aber später eher so Schlagerrock.
Ja. Ach so, gut, ja. Und dann, ja, also die Bands haben da so ein bisschen rumgerödelt, rumgedröhnt. Ne? Was gab es denn da noch?
Es gab so alles Mögliche, aber das war so alles ein bisschen undercover und vor allem auch nicht Metal. Nee, in dem Sinne.
Es gab sehr viel klassischen Hardrock so, ne? Und auch irre viele Bands, die es übers Demo niemals hinaus geschafft haben. Also man konnte früher doch tatsächlich an jedem Wochenende eine Band sehen. Ne?
Dann gab es noch Blast Furnace, später Stage Fright.
Ja, ne? Ja. Und es gab den Metal Monday, jeden Montag im Knust, im kleinen Knust. Da haben jede Woche zwei Bands gespielt. Ne? Die haben es zwar nie über Demo-Status hinaus geschafft, aber es war eigentlich immer Live-Musik. Irgendeine Metal-Band konntest du in der Woche, ein, zwei Metal-Bands in der Woche konnte man sich angucken, wenn man wollte. Ne?
Genau, und die besten, da habe ich jetzt ausgerechnet auch noch die Namen vergessen. Da war der eine, der spielte so wie Schenker, der hatte auch immer so ein Orange Cube da stehen.
Caress gab es.
Caress, genau.
Die waren sehr gut.
Und
Van Straten.
Van Straten.
So. Ja, die haben ja sogar dann auch richtige Tourneen schon gemacht, als wir noch in kleinen Clubs spielten. So genau. Selbst mit AC, weißt du? Siehst du? Ein guter AC und so.
Und dann gab das noch so andere Jungs, die waren auch super. Habe ich auch einen Namen wieder nicht parat.
Ja.
Mitte der 80er stand Helloween vor dem Sprung nach ganz oben, der ihnen kurze Zeit später mit ihrem nächsten Album Keeper of the Seven Keys Part 1 dann auch gelang. Es wurde eins der erfolgreichsten Alben der Teutonic Revolution und präsentierte mit Michael Kiske auch einen neuen Frontman der Band. Auch er erinnerte sich an seine Einflüsse.
Bei mir ist es so, dass die Bands, die ich gut fand, das war sehr verteilt. Also ich fand schon auch sehr geil Accept, was jetzt nicht gerade Hamburg ist. Aber eben halt Deutsch, die habe ich schon gehört, als ich noch in der Schule war. Also ich glaube, die ersten beiden von denen fand ich extrem geil. Ich fand auch die Scorpions gut. Aber ansonsten war das doch eher Englisch. Also was für mich jetzt wichtig war, so Iron Maiden, Judas Priest, das waren so die Hauptbands. Als ich 15 war, ich glaube 14, 15, da hab ich mich begeistert. Die Szene selber, ja, wenn man beim Konzert war, war gut besucht und so, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige gewesen, der sich jetzt groß da mit der Szene auseinandergesetzt hat. Also und außer diesen beiden Bands und dann die Band, in die ich dann selber irgendwann eingestiegen bin, Helloween, was war denn da noch so?
Der Erfolg der Keeper 1 veranlasste Helloween zu einem Geniestreich, einem zweiten Teil, der sogar noch erfolgreicher war und mit Dr. Steen sogar eine Top-10-Single der deutschen Charts beinhaltete. Hinter den Kulissen gab es aber mit dem neuen Management der Band, welches auch für die Karriere von Iron Maiden zuständig war, Probleme mit Kai Hansen, der die Band verließ und seine Gamma Ray gründete. Für ihn neu in der Band Roland Grappow, der sich ebenfalls an die 80er in Hamburg erinnerte.
So Mitte der 70er, Anfang 70er, also mit 12 habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Habe eine Gitarre von meinem Vater geschenkt bekommen, die er dann aus der Ex-DDR mitgebracht hatte. So eine kleine Wandergitarre. Ich hatte durch Zufall, durch Nachbarsjungs von deren Brüdern irgendwann mal Grand Funk Railroad gehört. Also das ist so die Band, die mein Leben verändert hatte. Also als ich die gehört hatte, habe ich gedacht, wow, diese Energie, diese Performance live und so weiter. Damals gab es ja noch kein Internet und so weiter. Und man musste also sehr viel aus Magazinen sammeln und so. Und ich fand die Bilder auch toll von Mark Farner, den Sänger, Gitarristen. Und dann wollte ich auch Gitarre spielen. Auch relativ gleichzeitig habe ich auch mit Gesang angefangen. Hab mir sehr schnell in Hamburg in der Szene so einen guten Namen gemacht. Also mit 16, 17 war ich da schon so ein bisschen so der kleine Held. Und hab dann auch sehr gute Musiker gefunden, also von anderen Stadtteilen. Und von denen habe ich auch sehr viel gelernt natürlich. Und wir hatten dann, als wir 19 waren, circa Rampage gegründet und hatten zwei Alben gemacht, so 1980 und 81. In der Zeit war wohl auch der gute, liebe Weiki irgendwo im Konzert bei uns. Und wir waren auch mal im Fernsehen, im NDR, und hatten so einen Bericht über Rampage, über den Gegensatz, weil einer unserer Mitglieder, der Jörg Schädlich, der leider verstorben ist, war Polizist und hat dann, gab es diese, zwischen Razzia und Rock gab es dann halt diesen Film, so einen Bericht. Und es gibt es, glaube ich, irgendwo immer noch, irgendwo, hoffentlich im Internet. Aber eins von diesen Konzerten, wo wir auch gefilmt wurden, war auch der liebe Weiki und hat mich da gesehen und das hat ihn wohl sehr beeindruckt und hat sich daran erinnert, später als Helloween ein neues Mitglied suchten. Und das war so die Anfänge. Also wir waren sehr beeinflusst absolut von Scorpions. Scorpions waren und sind immer noch so die deutschen Helden für mich, so auch die Gitarristen, die mitgespielt haben. Und natürlich auch Michael Schenker, auch schon in den 70ern und Uli Roth, das sind so die beiden, die mich auch immer noch sehr beeinflussen. Und dann natürlich kam Saxon am Anfang, die auch ein bisschen von der Stilrichtung, das war so die erste Metalband mit Judas Priest, die ich auch live gesehen habe und dann so ein bisschen auch den Sound von Rampage geprägt hatten. Also wir haben versucht, den Sound zu imitieren, auf naiver Weise natürlich. Aber damit fing alles an so.
Dem Ruf Hamburgs als heimliche Rockhauptstadt Deutschlands folgten auch Musiker anderer Regionen. Zum Beispiel Andy Deris, der seit 1994 bei Helloween am Mikro steht. Ursprünglich jedoch aus dem Südwesten der Republik kam. Gerne wäre er schon früher in Hamburg gelandet, jedoch gab es zu dieser Zeit eine andere Pflichterfüllung.
Ja, meiner Meinung nach war ich viel zu spät dran. Ich musste ja leider als Baujahr 64 noch zur Bundeswehr. In der eigenen Klasse waren 65 Geborene, die durften ein Briefchen schreiben. Ich musste trotzdem gehen. Und ja, deswegen, da verfluche ich die Bundeswehr immer so ein bisschen, weil die hat mir anderthalb Jahre dann doch geklaut. Ich glaube, anderthalb Jahre vorher damals dran zu sein, das hätte nochmal richtig einen Schub gegeben. Weil ich kann mich erinnern, dass als wir mit Pink Cream starteten, eigentlich schon alles ziemlich um war. Das heißt, wir waren, glaube ich, noch die letzte Band, die dann tatsächlich bei Sony noch einen Major-Deal gekriegt hat. Wir waren ja bei Dirk Steffens in Hamburg. Das war der Produzent der ersten drei Pink Cream-Scheiben, die Scheiben, die ich dabei war. Dementsprechend auch die ganze Demo-Zeit vorher habe ich persönlich bestimmt 11, 12 Jahre in Hamburg verbracht, bevor ich dann tatsächlich zu den Hamburgern bin. Das heißt, für mich war die Stadt eigentlich eine zweite Heimat.
Von nun an nahmen die Dinge ihren Lauf. Wir haben bisher gehört, wie im Norden der Republik der harte Rock'n'Roll mehr und mehr Profil bekam. Aber wie sah es im Süden aus? Nochmal Markus und Weiki von Helloween.
Wohingegen du im Süddeutschland, habe ich immer das Gefühl gehabt, die haben sich immer schick gemacht, auftopiert und aufgemotzt. Das waren eher so die Schönlinge mit dem traditionellen klassischen Hardrock. So wie in der Musik als auch so im Gehabe. So habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ja, das waren so die Schickeren. Da war auch geile Musik und so, aber irgendwie war das anders. In Hamburg war immer so ein bisschen alles leicht verrotteter.
Und naja, die haben sich für die Amis vorbereitet damals. Die waren unten alle von GIs besetzt, ne? Und die haben ihre Musik darauf abgestimmt, dass den Amis das gefällt.
Das war ein großer Einfluss da, diese ganzen Kasernen und so was, ne?
Das war ja bei uns nicht völlig unnötig oder anders oder egal oder so, aber so nicht. Also da hingst du da oben und musstest irgendwie deinen Kram machen, womit du dann irgendwie den Rest irgendwie überzeugen musstest, ne?
Ja, genau. Haben wir denn ja auch irgendwie.
Den Rest überzeugt haben, den Rest des ganzen Planeten. Bis heute gehören Helloween zu den erfolgreichsten Vertretern der Teutonic Revolution. Der riesige Erfolg ihres aktuellen Albums spricht noch einmal Bände. Von Hamburg ging es dann weiter in die Welt hinaus. Und so gehen wir in der nächsten Episode auf große Weltreise. Wo überall hatten die deutschen Heavy-Metal-Bands ihre Erfolge? Fangt schon mal an, eure Koffer zu packen. Nächste Woche legen wir ab. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Shownotes. Das ist die Beschreibung auf dem Portal, über die ihr dies gerade gehört habt. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auch auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now oder auch auf radiobob.de und in der MyBob App. Am besten gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf einen Blick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis nächste Woche. Keep on rocking.